ARD. SWR Kultur. Forum.
BAföG-Reform auf dem Prüfstand. Wie viele Akademiker braucht das Land? Heute mit Doris Mauler Mikrofon. Mehr BAföG für bedürftige Studierende, so steht es im Koalitionsvertrag. Aber das Vorhaben wackelt. In Zeiten allgemeiner Sparzwänge seien zusätzliche Sozialleistungen für Studenten und Studentinnen politisch nicht vermittelbar, sagt Bundesforschungsministerin Dorothee Bär von der CSU. Ihre Äußerung hat in den vergangenen Tagen für heftige Diskussionen gesorgt. Am Montag erst haben Studierende vor der CDU-Parteizentrale in Berlin für die Reform demonstriert. Wie weiter also mit diesem BAföG? Gehen künftig nur noch die Kinder von Wohlhabenden an die Uni? Über diese und andere Fragen wollen wir diskutieren in diesem Forum in SWR Kultur. Und ich freue mich auf meine Gäste mit dabei heute. Professorin Sumrüt Gülbay-Peischert. Sie ist Wirtschaftsrechtlerin an der Hochschule Anhalt, Katharina Rummenhöller, Vorstandsmitglied vom Freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften, kurz FZS, und Dr. Annalena Scholz, sie ist Co-Leiterin des Bildungsressorts bei der Wochenzeitung Die Zeit. Frau Scholz, Sie sagen, die diversen Unterstützungsleistungen, die es in Deutschland für Studierende gibt, seien, Zitat, keine Kirschen auf der Torte des Lebens. Warum ist das BAföG in Ihren Augen unverzichtbar? Also gehört zentral zur Torte dazu?
Wir wünschen uns ja, dass wir in diesem Land viele gut ausgebildete Leute haben, in allen Sektoren, im Handwerk natürlich, aber auch in allen akademischen Berufen. Die müssen irgendwo herkommen, die Leute. Die müssen an die Universität. Und deswegen hat es in Deutschland Tradition, dass wir die Studierenden unterstützen, die das von Hause aus nicht sich leisten können. Und ich finde es deswegen schwierig, an diesem Schalter zu drehen, weil wir eigentlich historisch wissen, dass BAföG hat die Bildungsexpansion vorangetrieben und geholfen, dass immer mehr Leute studieren.
Frau Rummenhöller, für Studierende in Deutschland gibt es tatsächlich neben dem BAföG keine Studiengebühren. Es gibt Studentenwohnheime, wo man verbilligt wohnen kann. Es gibt Mensen, die warme Mahlzeiten anbieten. Wenn jetzt also so viele Ihrer Kommilitonen und Kommilitoninnen gegen die Pläne von Bundesforschungsministerin Dorothee Bär protestieren und sogar auf die Straße gehen, ich habe es vorhin erwähnt, Anfang dieser Woche in Berlin geschehen, ist das nicht Jammern auf hohem Niveau?
Ich finde absolut nicht. Die Lebenshaltungskosten steigen und Studierende sind dabei eine besonders betroffene Gruppe, wenn es darum geht, dass Mieten überall steigen und auch die Preise für Lebensmittel. Im BAföG ist es so, dass gerade nur 380 Euro fürs Wohnen in der Wohnkostenpauschale festgewiesen sind. Dabei ist der Durchschnittspreis für ein WG-Zimmer aktuell zu Beginn des Sommersemesters, wenn man anfängt, 512 Euro. Das heißt, da ist ein gewaltiger Unterschied. Und gerade auch bei anderen Sachen wie dem Grundbedarf im BAföG und wenn man sich überhaupt anschaut, dass weniger als 11% der Studierenden überhaupt BAföG bekommen, dann ist das ein Skandal. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auf die Straße gehen und deshalb versuchen wir das und haben jetzt am Montag den ersten Schritt da gesetzt in Berlin vor dem Konrad-Adenauer-Haus.
Frau Gülbay-Peischert, Sie haben ein Buch über die Generation Studium geschrieben, Akadämlich heißt es, also mit Ä. Und darin gehen Sie ziemlich hart mit den heutigen Studierenden ins Gericht, nennen Sie unter anderem faul, lethargisch und arrogant. Ist BAföG in Deutschland Ihrer Meinung nach denn zu großzügig?
Also ich gehe nicht mit den Studierenden hart ins Gericht, sondern mit einem Drittel der Studierenden ins Gericht. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ein Drittel gehört eigentlich nicht an die Hochschule. Nichtsdestotrotz halte ich das BAföG für eins der wichtigsten Mittel zur Akademisierung und zur Steigerung einer Akademisierungsquote. Allerdings für mich, für die Leute, die es sich dann auch verdienen. Und das sind nicht unbedingt diejenigen, die es immer auf die finanzielle Frage abstellen, sondern auf die Leistungsfrage abstellen.
Also Sie haben jetzt gesagt, diejenigen, die es verdienen. Lassen Sie uns zu Beginn vielleicht mal auf die Basics schauen. Jede und jeder soll in Deutschland die Chance auf ein Studium oder eine schulische Ausbildung bekommen, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Das ist der Anspruch des Bundesausbildungsförderungsgesetzes, kurz BAföG. Also wer ist in Deutschland förderungswürdig, Frau Scholz?
Das sind all diejenigen, die sich das Studium oder das Studieren nicht leisten könnten durch eine Vollunterstützung der Eltern. Es gibt da bestimmte Parameter, die festgelegt sind. Und das ist auch schon einer der größten Aspekte beim Reformbedarf des BAföG. Seit vielen Jahren sinken die BAföG-Berechtigten, weil sie in diese Kriterien nicht mehr reinpassen. Also da geht es um den Verdienst der Eltern, da geht es um die Frage, ob man schon eine Ausbildung gemacht hat oder nicht. Und das war früher alles mal ein bisschen einfacher. Da hat man die Schule besucht, Abitur gemacht, dann hat man studiert, dann hatte man einen Beruf. Und heute machen manche vielleicht eine Ausbildung und fangen dann an zu studieren oder machen eine Ausbildung, dann ihr Abitur und studieren dann. Sie haben schon Kinder, sie pflegen ihre Eltern, können deswegen nur halbtags studieren und so weiter. Diese ganzen Kriterien passen nicht mehr zu dem, was das BAföG erwartet. Und deswegen kriegen so viele kein BAföG mehr. Und so erklärt sich, abgesehen von dem finanziellen Satz, über den wir reden, auch diese Debatte um das BAföG. Seit vielen Jahren liegt das eigentlich brach. Es sind schon mehrere Regierungen jetzt dran, das ändern zu wollen. Und jetzt steht es schon wieder auf der Kippe.
Also wenn man die Zahlen anschaut, bei der Einführung 1971 haben 47% der Studierenden BAföG bezogen, also knapp die Hälfte. Und heute, also 2026, haben wir rund 2,8 Millionen Studierende, von denen 326.000 BAföG erhalten. Frau Rummenhöller, Sie haben vorhin auch schon diese 11% erwähnt. Also sind die Gründe, die Frau Scholz genannt hat, die wesentlichen für diesen Rückgang der BAföG-Förderung aus Ihrer Sicht?
Dafür gibt es viele Gründe, weswegen Studierende kein BAföG beantragen, auch wenn sie vielleicht berechtigt sind. Grundsätzlich hat das BAföG tatsächlich keinen guten Ruf. Es liegt vor allem auch an den langen Wartezeiten, die man hat. In Thüringen sind es Mindestlaufzeiten von 6 Monaten bei vollständig eingereichten Antrag, die man dann wartet. Und viele Studierende haben eben auch Angst, sich zu Beginn des Studiums schon zu verschulden. Und auch Studieninteressierte zum Beispiel, wenn sie überlegen, nehme ich ein Studium auf, dann ist es auch ein Grund, dass man nicht BAföG beantragt oder vielleicht sich überlegt, weil man eben weiß, dass man sich verschuldet, weil es eben nicht ein Vollzuschuss ist, wie das BAföG mal gestartet hat, sondern man 50% auch zurückzahlen muss. Und außerdem eben lange Wartezeiten dazu beitragen, dass da viel auch Studierende darauf angewiesen sind, wenn sie auf das BAföG warten, auch parallel zu arbeiten und das Studium sich dadurch in die Länge zieht. Zusätzlich wird dann häufig die Kopplung des BAföGs an die Regelstudienzeit ein Problem und deshalb ist es so ein bisschen ein Teufelskreis.
Also vielleicht noch mal ganz kurz korrigierend einwirken. Die Studierenden zahlen zwar die Hälfte zurück, aber diese 50% sind gedeckelt auf 10.100 Euro oder 10.001 Euro. Wenn Sie als zukünftige Akademiker mal Ihr durchschnittliches Einkommen berechnen würden, da zahlen Sie zum Teil manche Leute für eine Stereoanlage mehr, um das mal auf den Punkt zu bringen. Also der Staat verlangt nicht wahnsinnig viel zurück und auch die Frage, wie das BAföG gestartet ist, ist tatsächlich nicht ganz korrekt. Es ist irgendwann mal wirklich gestartet als ein Volldarlehen, ist dann reduziert worden. Und vielleicht ist das ja auch die richtige Idee, mal darüber nachzudenken, in Zeiten knapper Kassen. Es macht keinen Sinn, dass jede Gruppe auf eine andere Gruppe verweist, sondern wir können aus unserer Gruppe heraus mal darüber nachdenken, was können wir als Beitrag leisten. Und da wäre es doch vielleicht mal ganz interessant, mal ein paar Anreizsysteme wieder in das BAföG hineinzubringen, die es ja nicht mehr gibt seit vielen Jahren. Vielleicht zum Beispiel den Leuten, die besonders gut abschneiden, die besonders schnell abschneiden, den Leuten, die vielleicht bestimmte Schwierigkeiten im Leben haben und bewältigen, denen das BAföG zu geben, aber dann tatsächlich als Darlehen und dann zu reduzieren um die Ergebnisse herum. Ich finde, dieser Gedanke zu sagen, jeder soll studieren, die Frage ist aber, sind wir in der Lage, jedem zu jeder Zeit eine volle Finanzierung seines Studiums zu gewährleisten? Das macht übrigens in Europa kein einziges Land. Ich habe mir mal alle vergleichbaren europäischen Regelungen angesehen. Ja, in keinem Land ist es so, auch nicht in den skandinavischen Ländern, dass das Ganze als ein Vollzuschuss ohne jegliche Zurückzahlung erfolgt.
Ja, aber wenn Sie jetzt gesagt haben, wir könnten ja mal aus dieser Gruppe darüber nachdenken, welche Gruppe meinen Sie denn da eigentlich?
Also tatsächlich, mir geht es so ein bisschen um den Wissenschaftsbetrieb als Ganzen, mir geht es um die Studierenden, mir geht es um die Hochschulen. Wir sind ja eine Gesellschaftsschicht, wir sind ja eine Gruppe von Menschen. Wir haben das Privileg, dass wir in Deutschland in einem sehr guten Umfeld, zum Teil sehr kostengünstig, zum Teil auch kostenlos studieren und Angebote machen können an die Studierenden. Und da ist doch wirklich die Frage, mal ehrlich und offen zu sagen, okay, es könnte immer besser sein, aber wo könnten wir möglicherweise vielleicht uns auch anders organisieren, sowohl Studierende wie Lehrende? Und wo wären Möglichkeiten gegeben, um da tatsächlich mal zu gucken, ob wir einen Beitrag leisten können in Zeiten einer wirtschaftlichen Schlechtlage?
Ich bin total dafür, dass wir über Reformen vom BAföG reden, jenseits der Aufstockung. Es gibt ja zum Beispiel auch den Vorschlag, es vielleicht elternunabhängig zu gestalten. Das war eigentlich ein Vorschlag der FDP, die den aber auch nicht umgesetzt hat in der vergangenen Legislatur in der Ampelregierung. Ich würde aber gerne noch mal kurz den Punkt oder ein Wort aufgreifen, das Sie jetzt auch gerade verwendet haben, nämlich Privileg. Ich finde das ein interessantes und eigentlich auch neues Framing sozusagen dieser Debatte. Denn so gesehen könnte man ja sagen, alle möglichen Dinge bei uns im Land sind ein Privileg, dass man über Bürgersteige laufen darf, dass man im Krankenhaus behandelt wird, wenn man krank ist. Ganz viele Dinge, die wir uns sozusagen in diesem Land leisten. Und natürlich kann man das anerkennen und sollte man auch darüber nachdenken, wie wir das finanzieren können. Speziell was das Studium und die Ausbildung angeht, finde ich aber, dass es auch gerade im internationalen Vergleich einer der größten Positivpunkte, die Deutschland vorweisen kann, dass die Hochschulausbildung hier kostenlos ist oder nahezu kostenlos. Damit gewinnen wir internationale Studierende. Deutschland ist wahnsinnig erfolgreich darin, Studierende aus anderen Ländern hierher zu holen. Und wir brauchen die aus demografischen Gründen und aus Fachkräftenot. Das ist eher etwas Positives, was wir haben. Und ich finde es komisch, das jetzt so zu drehen als ein Privileg, eben die Kirsche auf der Torte und den Studierenden damit zu suggerieren, ihr müsst aber sehr, sehr dankbar sein für das, was wir euch hier bieten.
Nein, da interpretieren Sie etwas hinein, was da nicht drin ist. Ein Privileg ist etwas, was nicht normal jedem zugänglich ist. Ein Privileg ist etwas Besonderes. Und unsere akademische Landschaft ist etwas Besonderes. Sie ist kostenfrei, sie ist sehr zugewandt, sie ist sehr flexibel geworden an vielen, vielen Ebenen. Und an dieser Stelle ist die Organisation ein Privileg, ohne dass ich damit den Zugang zu diesem Privileg privilegiere oder beschränke. Nur ich finde die Wertschätzung, die Sie ja an einem Beispiel danach sogar zeigen, Sie sagen ja, im Ausland wird das wertgeschätzt, also kommt die Studierenden zu uns. Aber sie wollen mir das Wort Privileg an dieser Stelle negieren, weil sie sagen, das Privileg passt nicht. Es ist ein Privileg, es ist etwas Besonderes zu studieren und es ist nicht etwas, worauf man einen Anspruch hat, sondern es ist etwas, was sich durch Leistung und durch das Arbeiten rechtfertigt.
Ich möchte verhindern, dass das jetzt zu einem Dialog wird zwischen Ihnen beiden und möchte doch ganz gerne die Frau Rummenhöller an dieser Stelle nochmal reinholen in die Diskussion, weil sie ist ja gewissermaßen eine der Betroffenen. Und nochmal mit dem Verweis, also im Koalitionsvertrag der Schwarz-Roten Koalition steht ja, wir wollen das BAföG in einer großen Novelle modernisieren. Wohnkostenpauschale erhöhen wir zum Wintersemester 2026/27 einmalig auf 440 Euro pro Monat. Und dann der Grundbedarf für Studierende, den passen wir in zwei Schritten dauerhaft an. Also jetzt diese scheinbare Kehrtwende von Dorothee Bär und der Regierung, also außer der SPD, die ja auch dagegen spricht. Also das Aussetzen der Reform wegen anderer Finanzierungsbedarfe in Sachen Rente, Pflege und Gesundheit. Frau Rummenhöller, welche ganz konkreten praktischen Folgen hat das für welche Studierenden? Und vielleicht können Sie auch noch auf diese Kontroverse zum Thema Privileg ja oder nein eingehen.
Ja, erstmal möchte ich der Äußerung, die ja auch an Dorothee Bärs Äußerung von letzter Woche Studierende seien eine privilegierte Gruppe, gerne anknüpfen. Studierende sind zu gut einem Drittel armutsgefährdet und deshalb würde ich da erstmal an der Stelle widersprechen wollen, dass wir sagen, dass wir Studierende irgendwie besser stellen wollen vor einer anderen sozialen Gruppe. Das ist gar nicht der Fall. Studierende leben häufig in prekären Situationen, auch aufgrund steigender Mieten, auch aufgrund steigender Lebenserhaltungskosten. Und deshalb ist es eben auch eine Gruppe, die diese BAföG-Reform dringend braucht und auch jetzt schon zum Wintersemester. Und deshalb ist die BAföG-Novelle eben ein Schritt, das Ganze anzugehen. Also wir als FZS finden natürlich, die BAföG-Novelle ist auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn es darum geht, die Wohnkostenpauschale wird auf 440 Euro erhöht. Wir sind aber über 500 Euro mit dem Durchschnittswert des Preises für WG-Zimmer. Das bedeutet, das ist alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung. Und wir finden das wirklich unverschämt und wir sind empört darüber, dass die Bundesregierung diese Verbesserungen erst in Aussicht stellt, ja, unter Finanzierungsvorbehalt im Koalitionsvertrag, aber trotzdem jetzt davon abweicht, beziehungsweise diese Äußerungen der Bundesregierung, die wir wirklich unerhört finden, jetzt auch zu einem Zeitpunkt kommen, wo wir sowieso irgendwie darüber sprechen, dass viele soziale Leistungen und soziale Gruppen gerade sehr stark angegriffen werden. Und da möchten wir sagen, wir lassen uns nicht gegen andere soziale Gruppen ausspielen. Es geht uns darum, dass Studierende eben in ihren Belangen und in ihrer Lebenssituation ernst genommen werden. Und da müssen wir uns eben die Zahlen anschauen, zum Beispiel der Armutsgefährdung und zum Beispiel auch die Zahlen, dass Studierende im Durchschnitt mehr als die Hälfte ihres Einkommens für Miete ausgeben.
Aber wenn wir mit einer endlichen Ressource wie dem öffentlichen Haushalt arbeiten und keine Gruppe will sich einer anderen Gruppe vorstellen oder sich gegeneinander ausspielen lassen, dann ist die Diskussion die eine, dass sie grundsätzlich mehr Geld brauchen, um in Ruhe studieren zu können. Eine Diskussion, da laufen sie bei mir offene Scheunentore ein. Natürlich wäre es sinnvoll, wenn die Studenten sich auf ein Studium konzentrieren könnten. Aber ich kann ja die Situation als solche, einen endlichen Haushalt, nicht ändern. Und die Frage, die sich daran stellt, wie konstruktiv beteiligen wir uns an dieser Diskussion? Sie können sich empören, Sie können das bescheuert finden, Sie können demonstrieren, das ist Ihr gutes Recht und das steht Ihnen auch zu. Aber ich würde jetzt gerne mal was Konstruktives hören wollen an dieser Stelle. Und das Konstruktive an dieser Stelle muss doch tatsächlich sein, sich zu überlegen, hey, gibt uns doch mehr Geld, aber gibt uns Kriterien an die Hand. Beispielsweise, lasst uns doch so in Ruhe studieren, dass wir unsere Leistungen auch zeigen können. Damit die Leute, die dann im Zweifel vor sich hin studieren, irgendwann auch sagen, na gut, dann muss ich jetzt das BAföG zurückzahlen und finanziere damit andere Leute mit. Das elternunabhängige BAföG ist in vielen europäischen Staaten beispielsweise möglich. Dann ist es auch so, dass es rückzahlbar ist. Das wird über eine Quote von 20 bis 30 Jahren gemacht. Es wird an das Einkommen, was man selber hat, gekoppelt. Keiner muss dann von seinem Niedrigeinkommen noch BAföG zurückzahlen, aber es sind Kriterien eingebaut worden, mit denen beispielsweise Leute, die schnell studieren, die gut studieren, einen guten Job bekommen, dann in der Lage sind, mit der Rückzahlung andere, die nächste Generation, zu finanzieren.
Wie sieht es aus in Sachen Bildungsgerechtigkeit, wenn jetzt tatsächlich diese Reform gestoppt wird?
Ich fände gut, wenn wir über diese Kriterien stärker reden würden, und damit meine ich vor allem auch die Politik. Also ich würde den Punkt von Ihnen total unterstützen, dass wir die Debatte produktiv drehen müssen. Nicht nur mehr Geld, denn das machen ja gerade alle Gruppen im Land. Alle Gruppen im Land sagen gerade, wir wollen aber mehr Geld, und die Antwort ist immer, wir haben aber weniger Geld. Das führt irgendwie nicht weiter. Auch wenn das BAföG mehr Geld gebrauchen könnte, wie gesagt, würde ich mir halt zum Beispiel gerade von Frau Bär wünschen, dass sie sich mit diesen Kriterien mal beschafft und sagt, wie wäre denn ein elternunabhängiges BAföG? Was wären Rückzahlungsmodalitäten? Und der größte Punkt in Sachen Bildungsgerechtigkeit wäre eine Zuverlässigkeit, mit dem Studierende vorher wissen oder potenzielle Studierende, dass sie das Geld auf dem Konto haben werden. Denn das Problem im Moment ist ja, dass die Leute, die geneigt wären zu studieren oder die so unsicher sind, weil sie vielleicht selber nicht aus einer akademischen Familie kommen, aus Vorsicht und aus Unsicherheit und finanzieller Not gar nicht erst anfangen zu studieren, obwohl sie vielleicht auch sehr begabt dafür wären. Und diese Klippe müssen wir ja umschiffen. Und ich finde es schade, dass in der Politik das BAföG jetzt auch geschrumpft ist auf so eine reine Mehrgeld-Ja-oder-Nein-Debatte und dass die Ministerin, die dafür zuständig ist und die eigentlich auch für die Studierenden sprechen könnte, das ist ja auch ihre Gruppe, dass die sozusagen nur so ein bisschen, ich finde, abfällig sagt, naja, es gibt halt kein Vollkaskostudium, ihr müsst euch halt ein bisschen anstrengen. Ich finde, das ist ein Abwatschen von Leuten, die sich bemühen. Wenn es aber gelänge, ganz klare, harte Kriterien zu haben, und man weiß, am 1. Oktober, wenn mein Studium beginnt, habe ich das Geld auf dem Konto und das sind die Modalitäten, dann kriegen wir auch die Studierenden, die wir brauchen, und wir brauchen sie. Und die größte Gefahr ist ja, dass wir Studierende verlieren in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten, sowohl internationale als auch deutsche.
Bundesforschungsministerin Dorothee Bär findet ja, es sei kein Drama, wenn Studierende neben dem Studium jobben. Also das geht nochmal in eine ganz andere Richtung als das, worüber wir jetzt gesprochen haben. Sie sagt, viele sammelten dabei ja sogar wichtige Erfahrungen fürs Leben und den Beruf. Was sagen Sie zu diesem Argument, Frau Rummhüller?
Ja, ich möchte gerne darauf anknüpfen, dass wir durchaus als Studierendenvertretung, als Bundesstudierendenvertretung auch durchaus natürlich strukturelle Forderungen haben. Und da, glaube ich, kann ich gut an meine beiden VorrednerInnen anknüpfen, wenn ich sage, auch über diese Sachen machen wir uns Gedanken, und da haben wir klare Forderungen, wenn es zum Beispiel auch darum geht, die BAföG-Ämter zu entlasten, die gerade komplett überlastet sind. Und es hängt zum Beispiel auch mit der Struktur des BAföGs zusammen. Und da könnte man sehr wohl Geld sparen, wenn man eben Bürokratie abbaut und zum Beispiel auch den BAföG-Antrag endlich vollständig digitalisiert und es auch möglich macht, dass die Länder das auch umsetzen können. Gleichzeitig würde ich sagen, ist es trotzdem genauso wichtig, über diese empathielosen Aussagen der Bundesministerin Dorothee Bär zu sprechen, eben weil sie vollkommen an der Lebensrealität von Studierenden eben auch vorbeigeht. Und da geht es eben auch um diese Aussage, es sei kein Drama, neben dem Studium zu jobben. Wenn wir uns anschauen, dass gut 2/3 der Studierenden schon neben dem Studium arbeiten und das häufig auch eben als Grund angeben, dass sie das tun, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, dann sprechen wir da von ganz anderen Bedingungen. Das bedeutet, ja, natürlich, die meisten Studierenden arbeiten schon, und deshalb ist es auch wichtig, trotzdem auch zu sagen, es reicht eben nicht. Und wenn wir ein BAföG hätten, das zum Leben ausreicht, das wäre erstmal der erste Schritt.
Jetzt muss ich das mal ein bisschen sortieren. Also Sie haben jetzt gesagt, Sie favorisieren ein Modell des leistungsunabhängigen BAföGs, und Frau Göbel-Peischert und eigentlich auch Frau Scholz, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sich ausgesprochen, in der Zukunft vielleicht für ein elternunabhängiges BAföG. Ist das so korrekt?
Also meine Idealvorstellung wäre tatsächlich, jeder Studierende, es sei denn, er verzichtet ausdrücklich darauf, kriegt am 1.10. mit der Immatrikulation und der ersten Semesterwoche kriegt er einen bestimmten Betrag X überwiesen. So. Und diesen Betrag X, der reicht auch zum Leben.
Wie hoch soll der sein? Wonach soll sich das richten?
Also das könnte sich beispielsweise tatsächlich richten nach einerseits nach der Höhe des Bedarfs, zum Beispiel beim Bürgergeld, aber auch raum- und ortabhängig auch nach Mieten. Beispielsweise ist es was anderes, wenn Sie in Berlin oder in München studieren oder wenn Sie beispielsweise eben in Sachsen-Anhalt studieren, weil da hier einfach die Mieten andere sind. Da müsste man tatsächlich sich mal ganz genau hinsetzen und Kriterien entwickeln. Aber es sollte zum Leben irgendwie reichen. Nichtsdestotrotz kann man ja nebenbei arbeiten, wenn man eben meint, einen höheren Lebensbedarf für sich selber zu entwickeln. Aber ich träume davon, dass Studierende wirklich mir sagen, Frau Göbel-Peischert, mein Studium ist meine erste Priorität, weil ich es will und weil ich es kann. Und diese erste Priorität schaffen viele Studierende nicht. Das ist ärgerlich und das ist schade und das ist vor allen Dingen extrem kostenintensiv. Denn je länger die Studierenden studieren, weil sie immer mehr arbeiten müssen, umso mehr habe ich das Problem, dass ich diese Studierenden jedes Semester versuchen muss, neu einzufangen. Das bedeutet aber nicht, dass der Staat das Studium voll finanzieren muss, sondern das bedeutet, dass dieses Privileg, ich wiederhole mich, etwas ist, was man genießt und wo man sich sozial verpflichtet, es später zurückzuleisten.
Frau Scholz, kann das so funktionieren oder wie ist Ihre Position?
Also wenn es gelänge, eine mathematische Formel aufzustellen, wo am Ende rauskommt, an welcher Uni man wie viel Geld braucht, damit das gut funktioniert, dann wäre das ideal. Vielleicht kann man dafür KI benutzen. Ich weiß nicht, ist es sehr kompliziert. Ich würde aber gerne noch mal kurz unterscheiden zwischen dem Kriterium elternunabhängig und diesem Begriff der Leistung. Elternunabhängig heißt ja erstmal, ich bin nicht angewiesen auf meine Herkunftsfamilie in meiner Entscheidung, ein Studium anzutreten. Für viele, die vielleicht mit ihren Eltern keinen Kontakt mehr haben oder einen schlechten Kontakt oder warum auch immer, haben nicht mit beiden Elternteilen Kontakt, haben vielleicht nicht mal zwei Elternteile, ist das immer schon eine Fessel gewesen. Wenn man zum Beispiel einem Elternteil, das gar nicht mehr im Leben präsent ist, hinterherrennen muss, um den Bedarf bestimmen zu können. So, wenn man sagt, wir nehmen die jungen Erwachsenen als das, was sie sind, nämlich junge, mündige Erwachsene, dann wäre das sehr gut, das von der Familie zu entkoppeln. Das wäre aber eigentlich was Formales. Wenn man jetzt anderes Thema sozusagen noch Leistung einführen würde als ein Kriterium, würde das wirklich einen kompletten Paradigmenwechsel in diesem System BAföG bedeuten. Denn die Idee des BAföG ist gerade, dass es gekoppelt ist an die Entscheidung eines Menschen, ein Studium oder eine Ausbildung anzutreten. Und nicht, wie schlau oder begabt oder fleißig ist jemand. Das wäre was ganz anderes. Und da frage ich mich wirklich, wie will man das organisieren? Wer soll festlegen, welche Note man geschrieben haben muss, damit man dann das BAföG bekommt? Also das finde ich schon allein aus praktischen Gründen nicht den richtigen Pfad, den man verfolgen sollte. Da wird es heillos kompliziert, alle Fächer auszukungeln. Ich will nur sozusagen generell auf den Punkt hinauf, es gibt ja auch Stipendien für besonders begabte Studierende. Da haben wir diesen Leistungsfaktor. Aber in der generellen Studienfinanzierungsdebatte finde ich eigentlich den Begriff der Leistung schief platziert. Denn ich glaube, den brauchen wir da nicht.
BAföG-Reform auf dem Prüfstand. Wie viele Akademiker braucht das Land? Darüber diskutieren wir heute in diesem Forum in SWR Kultur mit Annalena Scholz, der Co-Leiterin des Bildungsressorts bei der Wochenzeitung Die Zeit, mit Katharina Rummenhöller, Vorstandsmitglied beim FCS, dem Freien Zusammenschluss von StudentInnenschaften, und mit der Professorin für Wirtschaftsrecht Sumrüt Göbel-Peischert. Frau Göbel-Peischert, ich habe es ja eingangs schon erwähnt, Ihr Buch zum Thema heißt Akadämlich, warum die angebliche Bildungselite unsere Zukunft verspielt. Und darin kritisieren Sie tatsächlich auch die Studiermoral nicht aller Ihrer Studenten und Studentinnen, wie Sie eingangs zu Recht gesagt haben, aber vieler Seminar- und Vorlesungsteilnehmer. Und da geht es ja um Leistungen, um diesen Punkt, wo wir jetzt eben schon angelangt waren. Frau Scholz hat gesagt, das wäre ein komplett neues System, wenn BAföG in Zukunft leistungsabhängig ausgezahlt würde. Also wie stellen Sie sich das vor?
Ich habe davon gesprochen, dass es darum geht, dass man BAföG bekommt, unabhängig vom Elterneinkommen, und dass man ein BAföG bekommt, das zum Leben reicht. Und ich habe davon gesprochen, von der Rückzahlung des BAföGs. Ich habe ganz klar gemacht, dass ich nichts davon halte, ein BAföG, und zwar wirklich ohne Ausnahme, ein BAföG als reinen Zuschuss zu finanzieren, sondern ich denke, ein BAföG ist etwas Zusätzliches, das gibt mir das Recht und die Möglichkeit zu studieren. Und ich verpflichte mich gegenüber der Solidargemeinschaft, einen Teil dieses Geldes oder alles von diesem Geld zurückzuzahlen, damit es andere auch können. Ich finde die Idee eines Darlehens gar nicht so falsch. Und bitte kommen Sie mir jetzt nicht mit den Bildern, dass die Leute sich mit 150 oder 200.000 Euro verschuldet haben. Wir sprechen hier immer noch davon, dass wir in einem Land leben, wo die Hochschulausbildung selber kostenlos ist. So, und jetzt geht's um die Lebenshaltungskosten. Jetzt kann ich also ein Grunddarlehen bekommen, ein privilegiertes Darlehen bekommen oder ein höheres Darlehen bekommen. Ich entscheide selber, wie viel ich mir nehme. Das ist zum Beispiel das Modell in Dänemark. Und dann mache ich daraus Folgendes. Ich bin dann, wenn ich schnell studiere, kriege ich 20% ermäßigt. Wenn ich unter den ersten 30% bin, kriege ich nochmal 20% ermäßigt. Und wenn ich dann in einer höheren Rücklaufquote meinen Kredit zurückzahle, kriege ich ebenfalls Geld ermäßigt. Das heißt, der Staat privilegiert mich, wenn ich schnell gut studiere oder mir einen sauberen Job suche. Und wenn ich es nicht schaffe, dann gibt es eine Quote von x Jahren. Also beispielsweise, ich glaube, in Schweden sind es 20 Jahre. Und wenn ich es in 20 Jahren nicht geschafft habe, naja gut, dann war es halt eine Fehlinvestition, dann verzichtet der Staat auf den Rest. Da muss ich aber in der Zeit ein Einkommen gehabt haben, wo die Quote nicht gereicht hat. Es gäbe also ein Modell, wo ich von Anfang an den Studierenden sage, wir geben euch das Vertrauen in die Hand, wir finanzieren euch jeden Einzelnen individuell, aber jetzt gibt es uns auch bitte zurück. Und zwar durch Leistung.
Aber das würde ja dann nicht Ihr Problem lösen, das Sie haben mit der Studiermoral mancher Studenten und Studentinnen.
Naja, eigentlich ja schon, weil das muss ich mir ja dann wirklich genau überlegen. Weil wenn ich dann nicht die Dauerausrede benutzen kann, dass ich an der Armutsgrenze bin, weil ich arbeite, dann muss ich mir ja tatsächlich anhören von meinem Professor, na sagen Sie mal, Sie kriegen doch BAföG und zwar ausreichend. Warum arbeiten Sie dann an meinem Seminar nicht mit?
Aber auch dann fallen viele Studierende hinten runter. Also es gibt ja auch Studierende mit Care-Verpflichtungen, Studierende mit Kind. Das sind gar nicht so wenige, die besondere Verpflichtungen haben, weswegen es nicht möglich ist, das Studium in Regelstudienzeit oder auch mit zwei Flex-Semestern zu schaffen.
Also ganz ehrlich, glauben Sie denn wirklich, dass ich diese Sache nicht sehe? By the way, die Studierenden mit Kindern sind meistens die toughsten und besten, die ich habe, weil die nämlich ihre Zeit deutlich besser organisieren müssen als manch andere. Ich muss noch mal ganz kurz vorhin zu der Sache mit dem Hinweis auf Frau Bär und ihrem Vollkaskostudium. Ich bitte um eins. Lassen Sie uns doch bitte nicht die gleichen Fehler machen wie in der Politik, indem wir dann über Empathielosigkeit und Empörung und Dummheit sprechen und die gleichen Vokabeln benutzen. Ich möchte gerne in der Sache diskutieren. Und wenn Frau Bär nun nicht in der Lage ist, die richtigen Worte gegenüber Studenten zu wählen oder Studierenden zu wählen, müssen wir das doch nicht auch machen.
Eine kleine Anmerkung kann ich mir nicht verkneifen, Frau Göber-Peischert, weil Sie sagen, lassen Sie uns in der Sache diskutieren und nicht einsteigen auf die etwas populistische oder so Bemerkung von Frau Bär. Ihr Buch ist ja auch im Ton scharf. Das sagt ja auch schon der Titel, akademisch. Könnte man auch sagen, ist aber eine unfaire Publikumsbeschimpfung, die Sie da machen. Aber das ist nur ein kleiner Nebenaspekt.
Nee, ich wollte gerne noch mal den Nebenaspekt würde ich schon gerne aufgreifen wollen. Haben Sie mein Buch gelesen?
Ich habe Ihr Buch gelesen. Und Ihr Buch beginnt mit dem Satz, dass Sie Studierende faul und handysüchtig nennen. Und ich würde sagen, der Ton ist eigentlich ein ganz ähnlicher.
Der Ton ist nicht ähnlich, weil ich nämlich danach auf 200 Seiten erläutere, um welche Studierenden es geht. Ich diskutiere seit einem Jahr. Ich habe hunderte von Zuschriften von Studierenden und von Kollegen bekommen. Ich habe tausende von Follower auf Instagram, mit denen ich ganz intensiv diskutiere, genau über diese Frage. Leistungsbegriff, können wir uns leisten zu sagen, wir studieren, aber wir brauchen keinen Leistungsbegriff im Studium. Und diese Diskussion ist eröffnet worden, weil es mein Buch gegeben hat. An der Stelle, der Titel ist provokant, ja, der Inhalt ist es nicht. Der Inhalt ist sehr differenziert.
Also ich finde, wir sind jetzt organisch auf die Frage gekommen, die auch über unserer Sendung steht, wie viele Akademiker und Akademikerinnen braucht das Land? Oder anders formuliert, müssen wirklich so viele junge Leute studieren? Da gibt es ja das Buch des Philosophen und ehemaligen Kulturstaatsministers Julian Nieder-Rümelin, das schon 2014 erschienen ist, in dem er die Akademikerrate in Deutschland kritisiert. Das Buch hat den Titel Der Akademisierungswahn und darin fordert Nieder-Rümelin eine Art Entakademisierung zugunsten beruflicher Bildung. Daran anknüpfend an dieser Stelle die Frage, produzieren wir auch zu viele Akademiker und Akademikerinnen in Deutschland?
Wenn man sich mal die Akademisierungsquoten wirklich anguckt, dann ist Deutschland innerhalb von Europa im Mittelfeld. Das hängt insbesondere damit zusammen, dass wir ja bestimmte Berufe nicht akademisch ausbilden, sondern wir ja tatsächlich die Berufsausbildung, den dualen Bildungsweg haben. Wenn man diese Leute mit dazu nimmt, gehören wir zu dem oberen Drittel, was unsere Akademisierungsquote betrifft. Was wir tatsächlich haben, ist, dass wir mittlerweile bei den Schulen einen enormen Anstieg an Abiturienten haben. Der hat sich verdreifacht in den letzten 15, 20 Jahren. Jeder Zweite macht in irgendeiner Art und Weise am Ende seiner Schule eine Hochschulzugangsberechtigung. Und wenn man die schon hat, dann kann man natürlich darüber nachdenken, zu studieren.
Was sagen die anderen beiden?
Erst einmal grundsätzlich möchte ich an den letzten Punkt anknüpfen, nämlich Berufsorientierung und zum Beispiel auch das, worüber Sie in Ihrem Buch schreiben, Orientierungsstudium, was ich auch eine super Sache finde, solange es grundsätzlich nicht dieses Stigma gibt von wegen, da macht jetzt jemand ein Orientierungsstudium, man weiß irgendwie nicht, dass es irgendwie, weil die Person keine Ahnung hat, was sie machen möchte, sondern dass, wenn es wirklich möglich ist und da auch zum Beispiel der Zugang zum BAföG möglich ist und grundsätzlich erstmal eine Art der Orientierung gegeben wird, dann ist das eine ganz tolle Sache. Wenn wir aber wieder zurückgehen zu dem Thema, gibt es zu viele AkademikerInnen, dann steht das in dem krassen Gegensatz zu dem, dass wir einen Fachkräftemangel haben und zwar in ganz vielen Bereichen. Ich studiere Musikpädagogik und da ist es so, dass bis 2035 14.700 Musikschullehrkräfte in den Ruhestand gehen werden und dem entgegen steht, dass wir ungefähr 4.000 AbsolventInnen haben werden in den nächsten Jahren im Bereich Musikpädagogik und das bedeutet, dass in den nächsten 10 Jahren 3/4 der Stellen nicht nachbesetzt werden können. Und das bedeutet in der Konsequenz nicht nur, dass wir eben diese Stellen nicht nachbesetzen können, sondern auch, dass etwa 500.000 SchülerInnen ohne Musikschulunterricht verbleiben wird in den nächsten 10 Jahren. Und deshalb gibt es gibt sehr viele Bereiche und diese Zahlen, die ich gerade genannt habe aus der Mikado-Studie, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass es eben viele Bereiche gibt, wo wir eigentlich auch eben Fachkräftemangel haben, der irgendwie ganz auch präsent ist, auch zum Beispiel im MINT-Bereich und in ganz, ganz vielen Studiengängen. Und eben ist da, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, nicht zu einem sozialen Kriterium zu machen und das BAföG da auch als Weg zu sehen, egal wie man es umstrukturiert, egal was man da angeht, das ist ganz zentral, finde ich.
Frau Scholz, produzieren wir zu viele Akademiker und Akademikerinnen in Deutschland?
Nein, ich glaube, es wäre auch fatal, wenn wir politisch so steuern oder eben durch Unterlassung nicht steuern würden, dass weniger Leute ein Studium aufnehmen. Ich glaube, wir brauchen die. Deutschland ist ein Land ohne Rohstoffe. Frau Bär redet sehr gern von Flugtaxis und Mondstationen, die sie sich erträumt. Da müssen ja irgendwelche Leute auch mal studiert haben, damit die das erfinden können. Ich rede über den ganzen großen Bereich Pflege, Medizin, Gesundheit. Also wir brauchen Ingenieurwissenschaften und dann der ganze Bereich KI. Wir brauchen Akademiker und Akademikerinnen für die Zukunft. Worüber wir aber indirekt oder viel mehr reden müssten, und da finde ich eben auch schade, dass die Ministerin nicht sozusagen präsenter ist in dieser Debatte, wie gehen wir damit um, dass, wie Frau Gülbey-Peischert ganz richtig sagt, durch die hohen Abiturientenzahlen und die hohen wachsenden Studierendenzahlen in den letzten Jahren, die Bildungsexpansion, wir Studierende an der Uni haben, die eigentlich überfordert sind von dem, wie das Studium bisher strukturiert ist. Das war früher eine kleinere Gruppe, eine sehr stark akademisch geprägte Gruppe aus ihrem Herkunftsmilieu, die sozusagen an der Uni ganz gut klarkam. Wir haben jetzt aber immer mehr ErstakademikerInnen, viele, die vielleicht überfordert sind, viele, die auch den Schulstoff nicht in dem Maße bewältigt haben, trotz Abitur, dass sie dann einfach in ein Studium übergehen. Und ich fände wichtig, eigentlich mal darüber zu reden, wie müssen sich die Universitäten, die Hochschulen verändern, dass sie es schaffen, sehr gute Leute auszubilden. Da kann man nochmal reden über also alte Ideen. Studium Generale. Müssen wir die Studierenden an der Uni im ersten Jahr oder ersten Semester erstmal studierfähig machen? Mhm. Brauchen wir andere Grundcurricula nochmal? Andere Verbindlichkeiten, was man lernen muss nach dem Abitur? Wie gehen wir um mit Leuten, die sozusagen nach dem Beruf an die Uni kommen oder vielleicht nachdem sie schon einen Beruf hatten, nochmal umschulen? Lebenslanges Lernen ist da ein Stichwort. Da sind die Universitäten, die Hochschulen aus meiner Sicht noch überfordert. Das sind auch unterschiedliche Fragen je nach Studiengang. Und das wäre die Debatte, die wir, glaube ich, führen müssten und die viel tiefgreifender wäre als sozusagen nur in Anführungsstrichen die BAföG-Debatte.
Darf ich da ganz kurz einhaken? Ich habe vor 2 Wochen ein Video gemacht auf meinem Instagram-Account und habe die Studierenden gefragt, sagen Sie mal, warum sind Sie nicht in den Vorlesungen? Ich habe hier sehr viele Kollegen, die hervorragende Vorlesungen machen und die lesen diese Vorlesungen vor 10-15% der Teilnehmenden, die eingetragen sind in den Listen. Ich habe darauf, ich glaube, irgendwie 120.000 Leute, die das Video sich angeguckt haben, unzählige Reposts, unzählige Kommentare. Ich habe im Grunde genommen jeden Abend 1 Stunde lang nichts anderes gemacht, als mit den Leuten dann zu debattieren. Die Hauptaussage war, und die hat mich erschüttert, dass das Selbststudium doch viel effizienter wäre als das Studium an der Hochschule. Das geht in Ihre Richtung, Frau Scholz. Es geht nämlich dahingehend, dass die Studenten überhaupt nicht begriffen haben, dass das Studium nicht der erfolgreiche Abschluss von Klausuren ist, sondern dass es um die Entwicklung eines Menschen in einem neuen Umfeld mit neuen Gedanken und der Diskussion geht. Dass es darum geht, tatsächlich dort etwas anderes aus sich zu machen. Das wird abgearbeitet nach YouTube-Video für YouTube-Video. Es wird überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht, dass man sich ja einbringen könnte in ein Studium. Das werden Sie bestätigen, denke ich mal, dass die Teilnehmenden an sozialen Fragen, an sozialen Aktionen zunehmend geringer werden. Auch Sie haben damit zu kämpfen. Und das hängt damit zusammen, dass wir tatsächlich heute mit Abitur die Leute nicht unbedingt studiumfit gemacht.
Aber dann hören wir doch mal Frau Rummenhöller, ob sie das in ihrem Umfeld auch so wahrnimmt.
Ja, also ich finde dieses, warum kommen Studierende nicht zu Vorlesungen, das kann ja ganz, ganz unterschiedliche Gründe haben. Und ich finde, wichtig ist auch da nicht nur die Seite der Lernenden, sondern auch der Lehrenden zu betrachten. Es gibt, wie Frau Gülbey-Peischert gesagt hat, viele Lehrende, viele Dozierende, die großartige Lehre machen und wo Studierende sehr gerne auch zu den Vorlesungen kommen. Man muss aber auch sagen, es gibt wirklich auch entsetzliche Lehre und wirklich schlechte Lehre, die in diesem Land passiert, an den Hochschulen und Universitäten und wo Studierende PowerPoint-Präsentationen, die 10 Jahre alt sind und dann vorgelesen werden, dem entgegengesetzt werden oder dem zuhören müssen. Und das ist sicherlich auch ein Grund, weswegen Studierende nicht zu Vorlesungen kommen. Und da muss man genauso die Seite der Lehrenden betrachten, was da nämlich für eine Lehre passiert. Und ja, auch da gibt es große Unterschiede. Und da möchte ich Frau Gülbey-Peischert gar nicht widersprechen, dass es nur schlechte Lehre gibt und das der einzige Grund ist. Aber man muss sich auch darüber Gedanken machen, was machen denn Studierende in der Zeit, wenn sie nicht zur Vorlesung kommen. Und häufig arbeiten diese Studierenden. Und ich weiß, Sie werden mir gleich sagen, es sind vielleicht nicht alle. Und einige Studierende verplempern auch ihre Zeit, bereiten sich nicht vor zur Vorlesung. Aber genauso muss man sich darüber Gedanken machen, was passiert eigentlich für eine Lehre hier? Und ich finde es deshalb wichtig, darüber zu sprechen.
Darf ich da mal einhaken? Sie gehen in eine Vorlesung, wo der Dozent vorne sich hinstellt und Folien abliest. Warum sagt das keiner dem Dozenten? Warum stellt man sich nicht hin und sagt, sagen Sie mal, was soll das hier? Warum reden Sie mit uns über 10 Jahre alte Folien? Stattdessen sitzt da eine Gruppe von Leuten, die das stumm erträgt und das soll die zukünftige Elite sein? Sie haben doch Mitwirkungsrechte. Da kann man doch sich an die Fachschaft wenden, da kann man sich an den Präsidenten wenden. Ich habe in 25 Jahren nicht einmal mitbekommen, dass ein Kollege angegangen worden ist wegen schlechter Lehre. Da gibt es 1000 andere Gründe, die auch alle berechtigt sind möglicherweise. Aber sich mal hinzustellen und zu sagen, ich würde hier gerne ein bestimmtes Niveau abfordern wollen, denn dafür studiere ich, dafür sind Sie doch da, das sollen Sie doch lernen.
Aber das passiert ja auch. Also ich kann Ihnen genug Gegenbeispiele nennen. Genauso wie Sie da aus Ihrer persönlichen Erfahrung sprechen, kann ich auch aus meiner persönlichen Erfahrung sprechen, dass durchaus Studierende das auch machen. Und dann können wir wiederum auch zum Beispiel über Machtstrukturen an Hochschulen und Universitäten sprechen und wie es eben nicht möglich ist, auch Sachen zu melden, ohne mit Konsequenzen zu rechnen. Und wo es auch eben problematische Machtstrukturen gibt, wo es nicht zur Evaluation kommt von Lehrveranstaltungen, von Studiengängen, wo das eben auch schlecht gemacht wird, auch wenn verpflichtende Evaluationen herrschen oder so. Und wo es zum Beispiel jetzt auch in meinem Studiengang mit Einzelunterricht kaum Methoden gibt, oder es gibt sehr viele Methoden, die man machen könnte, aber die wenigsten werden durchgesetzt, um zum Beispiel zu evaluieren, um die Qualität von Studium und Lehre dann auch zu gewährleisten. Und da würde ich sagen, ich kenne auch sehr viele Beispiele von Studierenden, die genau dem widersprechen, aber trotzdem eben nicht passiert, aufgrund des hierarchischen Hochschulsystems.
Ich möchte jetzt den Begriff Struktur nochmal aufgreifen und zurückkommen gewissermaßen zu diesem konstruktiven Ansatz, den die Frau Scholz formuliert hat, eben darauf hingewiesen hat, dass an sich die Hochschullandschaft komplett umstrukturiert werden müsste, diesen Vorschlag Studium Generale ins Spiel gebracht hat. Frau Scholz, wie könnte das denn gelingen und wäre das dann möglicherweise auch ein Ansatz, um langfristig gesehen dieses BAföG-Problem zu lösen?
Also alles hängt ja mit allem zusammen. Ich wünsche mir auf jeden Fall Hochschulleitungen, die sehr stark daran sind, sich diesem Problem zu stellen und für ihre eigene Hochschule was zu entwickeln. Manche machen das mehr als andere. Je größer die Universität, eine Volluniversität mit allen Fächern in einer großen Stadt mit 10.000 Studierenden, umso schwieriger wird es. Wenn man eine kleinere Hochschule hat, mit einem überschaubaren Fächerspektrum, kann man natürlich viel spezifischer sowas aufsetzen. Natürlich sind dann aber auch die Hochschulen wiederum gekoppelt an die Länder, an bestimmte Studienabschlusszahlen, die gefordert werden. Also das sind ganz viele Faktoren, die da ineinander greifen. Und hier, also ich finde eigentlich bei allen von diesen kleinen Faktoren, die man anfasst, also BAföG oder Studium Generale als eine Idee oder wie gehen wir um mit dem Studien, es gibt ja Studieneingangstests, welche Rolle spielt die Abiturnote? Man landet immer wieder darin, dass das gesamte Hochschulsystem extrem reformbedürftig ist und ganz viele von diesen kleineren Faktoren überarbeitet werden müssten, angepasst werden an die jetzige neue Realität. Und das liegt eben brach, weil wir in den letzten Jahren, wirklich fast schon Jahrzehnten, möchte ich sagen, extrem schwach besetzte Forschungs- oder Bildungsministerien hatten. Da sind einfach Aufgaben liegen geblieben. Jetzt hat sich alles so angestaut, dass man fragt, wie können wir den gordischen Knoten zerschlagen, indem wir am Ende Studierende haben, die sich das Studium leisten können, die super Noten haben, die ehrgeizig sind, die leistungsaffin sind. Also alles muss auf einmal passieren. Und also da nochmal zurück zu meinem Wunsch eigentlich an, wäre eine Aufgabe für die Ministerin, sich hier diesem Problem mal zu widmen. Aber tatsächlich, wenn Hochschulrektoren, Hochschulrektorinnen mit starken Vorschlägen vorgehen, kann das auch für die Studierenden natürlich attraktiv sein. Eine Universität oder eine Hochschule, die sagt, wir wissen, studieren ist eine Herausforderung für euch, aber deswegen bieten wir euch erstmal etwas. Und dann werdet ihr sozusagen studierfähig gemacht. Das lockt ja vielleicht auch Studierende an. Und so die berühmte Abstimmung mit den Füßen könnte ja auch ein Faktor sein, der im System etwas verändert.
Frage auch an die anderen mit Blick auf die Uhr. Wir sind jetzt fast am Ende. Was folgt aus dem bisher Gesagten tatsächlich für unser Hochschulsystem? Also wie können wir es so umgestalten, dass es eben keine akademische Überversorgung produziert und gleichzeitig Bildungsgerechtigkeit gewährleistet? Frau Rummenhöller.
Ja, ich knüpfe an meine Vorrednerin Frau Scholz an. Wenn ich sage, der Hochschulbereich, das Hochschulsystem generell müsste dringend reformiert werden und der Zustand dieser Bildung. Und es geht darum, zum Beispiel auch um die Hochschulgebäude, in denen wir jetzt studieren, die auseinanderfallen, die prekären Arbeitsverhältnisse in Forschung und Wissenschaft, die Machtsysteme, das Machtgefälle und tatsächlich die soziale Durchlässigkeit und die Zugänglichkeit des Studiums für alle Menschen. Und das BAföG und eine BAföG-Reform, die auch strukturelle Defizite des BAföGs angeht, ist ein Weg, das zu tun. Und ein BAföG, das grundsätzlich allen Studierenden, auch elternunabhängig, auch, wie wir finden, leistungsunabhängig zur Verfügung stehen sollte, aber auch eben generell die soziale Zugänglichkeit zu verbessern. Und solche Angebote, zum Beispiel ein Orientierungsstudium und auch die Angebote innerhalb des Studiums da auszubessern, da sind wir grundsätzlich auch sehr dafür und eben auch zum Beispiel diese demokratisch auch zu gewährleisten mit Beteiligung von Studierenden. Wobei man aber sagen muss, dass wir zum Beispiel in einem Orientierungsjahr als verpflichtendes Jahr grundsätzlich eher kritisch gegenüberstehen würden. Aber wir würden sagen, generell alles, was dazu führt, dass Studierende besser darauf vorbereitet sind, zu studieren und auch kein soziales Kriterium ist, ob man sich für ein Studium entscheidet oder zum Beispiel auch für eine Ausbildung oder für einen anderen Weg, dass man das eben nicht tut aus sozialen Gründen oder aufgrund der sozialen Herkunft, sondern es wirklich kein Kriterium ist.
Frau Gülbey-Peischert, Sie haben das letzte Wort.
Naja, es hört sich gerade alles doch nach schöner neuer Welt an und ich will auch die Arbeit da an dieser Stelle nicht negieren, aber ein Faktum ist, 44% im Schnitt aller Studierenden kommen aus Nicht-Akademiker-Haushalten. Das ist seit Jahren, ist die Quote gleich. Zum Stichpunkt soziale Durchlässigkeit sagt das viel. Ja, also für mich ist es so, dass ich denke, dass wir an den Hochschulen uns an einer Stelle an die Nase fassen müssen, dass wir am Anfang zu wenig und am Ende zu viel aussortieren. Ich glaube, dass die Hochschulen ein stetig klares Niveau halten müssen, damit Studierende wissen, worum es geht. Mit entsprechenden Hilfestellungen natürlich, aber offener transportieren müssen, dass wir Leistung abfordern und dass ein Studium einerseits natürlich eine Zeit sein soll, in der sich Persönlichkeiten entwickeln, aber ein Studium ist eben, jetzt komme ich an den Anfang zurück, ein Privileg und das soll man sich verdienen.
Und was bedeutet das für BAföG?
Das ist wirklich völlig BAföG-unabhängig. Für mich ist es so, am liebsten würde ich jedem Studenten einen Betrag X gewähren, auf den man ausdrücklich verzichten kann, ansonsten kriegt man den und der muss dann mit entsprechender Leistung nach dem Studium zurückgezahlt werden. Dann ist das ein faires Geschäft, wo die Studenten mir nicht mehr erzählen können, sie müssen arbeiten gehen und können deshalb nicht studieren und die, die es verdienen, die danach gute Jobs haben, können ihren Beitrag zu dieser Bildungssolidarität tun.
BAföG-Reform auf dem Prüfstand. Wie viele Akademiker braucht das Land? Das war unser Thema in diesem Forum in SWR Kultur. Mit dabei waren Sumrüt Gülbey-Peischert, Professorin für Wirtschaftsrecht an der Hochschule Anhalt in Bernburg, die Co-Leiterin des Bildungsressorts der Wochenzeitung Die Zeit, Annalena Scholz, und Katharina Rummenhöller, Vorstandsmitglied des FZS, des Freien Zusammenschlusses von StudentInnenschaften. Am Mikrofon war Doris Maul.